Willkommen zurück nach unserer Pause. 3 Wochen hattet ihr jetzt ohne uns und jetzt geht's in die neue Staffel. Viele von euch haben gesagt, benennt doch den Podcast endlich um. Darum heißen wir jetzt auch offiziell auf allen Kanälen der Gangster, der Junkie und die Herren. Ich bin hier gerade in einem ganz besonderen Raum, in unserem ARD-Twitch-Studio. Da sind wir heute Abend live für euch. Ihr könnt also dabei sein und eure Fragen direkt an unser Team stellen. Und nächste Woche hört ihr das Ergebnis dann hier in Podcast-Form. Und jetzt zur Folge 1. Unter dem Motto, ich dachte, es ist eine gute Idee, erzählt uns Nina von ihrem ersten Piercing. Kleine Info. Weiter hinten in der Folge geht es um spezielle Formen, seinen Körper zu modifizieren und zu modellieren. Wer da noch ein Thema offen hat, der findet bei uns in den Shownotes einen Link zu selbstverletzendem Verhalten.
Also meine Eltern haben irgendwann gesagt, wenn du 18 bist, kannst du machen, was du willst. Habe ich mal so in den Kalender geguckt und gedacht, jetzt sind noch 7 Jahre, das schaffe ich nicht.
Also sich Narben zu holen oder sich über Schmerz etwas Sichtbares, etwas Bleibendes zuzufügen, ist so alt wie wir Menschen.
Und meine ganzen Klassenkameraden so sprachlos standen da rum, so als wäre ich ein Superstar auf diesem 5. Klasse Schulhof. Also es war wild.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR 3.
Hallo Leute, herzlich willkommen zur 4. Staffel von Der Gangster, der Junkie und die Herrin.
Haben wir einen neuen Namen?
Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Danke an unsere Community. Ihr habt das möglich gemacht. Und wir sind nicht, also ich bin nicht allein, ihr seid nicht allein. Mir gegenüber Nina Workhard.
Hallo, soll ich nochmal ausholen, wer ich bin?
Ja, was machst denn du so?
So, ich darf hier an dem Tisch mit euch sitzen, weil ich seit mittlerweile 10 Jahren Domina bin und deswegen auch das H, die Herrin in der Runde bin ich. Und habe ganz klein angefangen, so mit 19, 20 und jetzt werde ich dieses Jahr 30 und es ist einfach eine Dekade Herrinnen-Dasein. Und ja, wir freuen uns, euch mitzunehmen in unsere Welten und euch da ein bisschen draus zu berichten.
Und apropos Welten, neben mir sitzt Roman Lemke, seines Zeichens Herrscher über Sucht und Ordnung und viele andere Formate.
Also ich bin schon durch ganz viele Welten gegangen. Meistens waren sie alle in meinem Kopf. Ich bin der Junkie in der Runde. Ich bin dafür zuständig, Sachen zu sagen, die man eigentlich nicht sagt.
Aber da bin ich auch voll gut okay. Drin.
Seid ihr alle nicht schlecht.
Nein, Spaß beiseite. Ich freue mich, dass wir in Staffel 4 uns wieder hier treffen. Ich habe 21 Jahre lang gefährliche Konsummuster an den Tag gelegt. Das Ganze entstanden aus einem Entwicklungstrauma, was ich aber erst im Nachhinein aufgearbeitet habe, wo wir in den letzten 3 Staffeln schon viel drüber gesprochen haben. Das Schöne ist, die 4. Staffel wird was ganz Besonderes. Ich dachte, es wäre eine gute Idee. Da bin ich, glaube ich, prädestiniert mit meinen Geschichten für. Und Leute, wir hatten so viele schwere Themen in den letzten Staffeln. Diese Staffel darf es ruhig ein bisschen schräg und lustig werden.
Yeah, yeah, yeah. Und er hat es schon angekündigt. 2 große Neuigkeiten haben wir heute. Das eine ist natürlich das Oberthema für die 4. Staffel. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, mich noch vorzustellen, höre ich gerade.
Ich dachte, es ist eine gute Idee, ihn einfach auszulassen.
Mein Name ist Maximilian Pollux, Ex-Gangster, Ex-Häftling und ja, Präventionsarbeiter. Und YouTuber war ich auch mal.
Jetzt bist du Podcaster.
Jetzt bin ich Podcaster. Ja, und noch vieles an. Ich bin auch, weißt du, was ich auch bin? Wieder fit im Training. Jetzt passt auf, bist diesen du? Sommer werdet ihr sehen, werde ich fit, ein Fitness-Biest sein.
Ja, also, was drückst denn du? Ich sehe deine Stories.
Heroin.
Hast du auch einen neuen Jogger gegönnt, ne?
Ja. So.
Oh mein Gott, der war genauso schlecht wie beim Schwimmbad.
Genau, das alles. Aber jetzt nochmal, also es gibt viele Neuerungen. Diese Staffel, das eine ist natürlich der Staffeltitel mit Ich dachte, es wäre eine gute Idee.
Ich glaube, dazu können wir richtig viele diverse Geschichten auspacken. Mal was Lustiges, mal was Intimes, mal was Mitreißendes, Trauriges. Also ich bin super begeistert davon.
Ich glaube, da hat jeder von uns allen was. Also nicht nur von uns dreien hier, sondern auch ihr zu Hause. Deswegen könnt ihr uns gerne Ideen schicken und uns anschreiben. Und damit das in Zukunft noch direkter geht, noch interaktiver geht und eigentlich noch mehr dem Zweck dieses Podcasts entspricht, sind wir ab heute Abend live auf Twitch.
Das heißt, nein.
Ihr doch.
Ah.
Oh, ihr könnt einfach um
19 Uhr, Scheiße. 19 bis 21 Uhr könnt ihr live dabei sein.
Genau, auf Twitch, auf dem ARD-Kanal und dann seht ihr uns.
In Farbe, wenn
ja,
ihr wollt.
Roman nackt.
Angezogen.
Nina nackt. Angezogen.
Aber auch nackt?
Nina in Winterklamotten, Roman im Bikini und ich komme als Frau.
Oh.
Ja.
Ach, Maxima Pollux.
Maxima Pollux. Ja, das wird was. Wir werden richtig abräumen. Wir werden wahrscheinlich relativ schnell gebannt werden. Deswegen kommt schnell rum. Seid dabei, wie wir uns Anzeigen fangen auf Twitch.
Den ARD-Kanal ruinieren.
Genau. Und dann könnt ihr live, also das ist ja das Ding. Wir haben ja hier gesagt, wisst ihr noch, eigentlich ist ja das Oberthema über alle Staffeln, ihr seid nicht allein. Mhm. Und ich glaube, wir werden bei Twitch dann sehen, wie sich das anfühlt, dann auch mal nicht alleine aufzunehmen, sondern euch direkt im Nacken zu haben.
Also warum eigentlich Twitch? Wir haben doch von Anfang an gesagt, wir wollen aus der ersten Reihe berichten. Wir wollen nicht, dass man über uns spricht. Und erfahrungsgemäß kamen so viele E-Mails und deswegen dachten wir, hey, lasst uns doch alle zusammen als quasi Betroffene sprechen und damit mal aufräumen, dass man über uns spricht.
Ganz genau. Und wenn ihr nicht betroffen seid, dann dürft ihr auch einfach nur Spaß mit uns haben, zuhören, euch unterhalten lassen, Senf dazu geben. Ganz genau.
Maxima Pollux brandet sie richtig.
Richtig. Genau. Ist unsere Moderatorin.
Endlich ist es raus.
Ja. Hat auch lange gedauert, ne?
Ja. Ich merke, wie ich mich selbst sexualisiere. Ich bin ein schlechter Typ.
Ach.
Ich cancel mich dafür oft selbst.
Ich habe mich gleich sexier gefühlt. Das ist ja auch nicht richtig. Es macht ja nur wieder Druck auf alle anderen Frauen, dass sie jetzt auch sich so fühlen sollen.
Also ich fühle mich gut.
Ja?
Nee, auch neben dir, Maxima.
Okay, gut, dann.
Und für alle Podcast-Fans, keine Sorge, es bleibt auch da alles beim Alten. Jede Woche Donnerstag kommt eine neue Folge von uns auf allen Kanälen, wo man Podcasts empfangen kann.
Ey, apropos neues Thema, neuer Name, also angepasster Name.
Neues Format.
Neues Format.
Mm.
Neues erste Story? Fragezeichen.
Ja. Die neue erste Story bringe ich diesmal mit.
Jawohl, einiges bleibt dann doch beim Alten.
Und die passt auch wieder zu unserem alten Obermotto, keiner ist allein. Denn ich erzähle aus einer Zeit, wo ich mich schon ziemlich alleine gefühlt habe. Und da war ich so 11 Jahre alt. Und da hatte ich eine sehr gute Idee, dachte ich damals. Sollen wir da direkt mal einsteigen?
Also du dachtest, du hast eine gute Idee?
Ich habe tatsächlich oft schon gedacht, dass meine Ideen glorreich sind. Und habe teilweise die Erfahrung gemacht, dass sie es sind. Aber hin und wieder auch gemerkt, dass nicht jede Idee so glorreich ist. Manchmal musste ich dann auch die ganze Suppe ausbaden.
Eigentlich ist sie dann nur noch nicht ausgereift genug.
Ja, ne? Dankeschön. Du wärst mein super Supporter gewesen.
Die anderen haben es nicht verstanden.
Genau. Ja, also so ihr habt das Konzept.
Das war mein Mindset damals. Ja, die verstehen mich einfach nicht.
Die Umfrageergebnisse alle so, 80% wollen das nicht. Die haben es einfach noch nicht verstanden.
Die haben es nicht begriffen.
Zu edgy.
Ganz genau. Und edgy trifft's. Also, die 11-jährige Nina, die war damals schon sowas von edgy. Das hat schon damals nicht in den Rahmen gepasst. Und in diesen Rahmen passen wir ja heute auch immer noch nicht. Also daran hat sich nicht viel geändert, bei mir zumindest. Ihr fragt euch sicher, welche glorreiche Idee jetzt die 11-jährige Nina hatte. Die Leute, die schon länger zuhören, haben ja auch von uns schon so ein grobes Bild. Aber für alle, die neu dazugekommen sind, ich glaube, wir hatten hier alle am Tisch ein zumindest in Teilen schwieriges Elternhaus oder irgendwie anspruchsvolles Elternhaus. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass mein Vater Alkoholiker gewesen ist und ich glaube, jeder, der die Thematik kennt, weiß, dass das für eine Familie immer einen großen Impact hat. Also das betrifft nicht nur den Alkoholiker selbst, sondern auch alle, die mit in diesem Haushalt leben.
Darf ich fragen, also es gibt ja schon so viele, 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 viele Abstufungen. Also musst du nicht sagen, wenn es dir zu persönlich ist. Aber
überhaupt nicht.
Also es gibt ja den Alkoholiker, wo du sagst, okay, boah, der fängt in der Früh mit Korn an und den kannst du ab 11 eigentlich nicht mehr gebrauchen oder was. Und es gibt aber auch die, weiß ich nicht, von denen die Leute eigentlich denken, sie trinken zum Beispiel nur Bier und dann trinkt er aber abends heimlich Schnaps. Mhm. Oder es gibt auch die, die wirklich nur Bier trinken. Es gibt ja so viele Abstufungen. Was?
Also die Frage ist, wie Alkoholiker war er?
Ja.
Er war Alkoholiker im Sinne von morgens, wenn er aufgestanden ist, musste der erstmal so einen Liter Fanta abpumpen oder Limonade. Und da habe ich mich als Kind immer gewundert, wieso der, also mein Vater morgens so was Süßes trinken kann, weil ich dachte, ja, so Kaffee, Kakao, das ist doch eher schmackhaft. Später, als ich jetzt selber mal ins Alter gekommen bin, wo man Alkohol konsumieren konnte und einen Kater hatte, habe ich verstanden, dass so eine frische Limo am Morgen nach so einem richtigen, so einer durchsoffenen Nacht gut tut. Habe ich erst spät begriffen. Also morgens brauchte der ein Kontergetränk und er ist arbeiten gegangen. Sogar, ja, auch gefährlicherweise im Außendienst. Ne? Also ist den ganzen Tag Auto gefahren. Und sobald er zu Hause war, ging es dann los. Also dann hat er sich so ja mindestens 2-3 Liter Rotwein erstmal gegönnt. Also daily. Und was für ein Tag war, dann noch sowas wie so Metaxa oder so ein Brandy, Whisky, je nachdem. Mhm. Also schon immer, bis die Lampen ausgingen, jeden Abend. Aber tagsüber hat er jetzt keinen Flachmann dabei gehabt bei der Arbeit oder sowas, das wusste ich. Aber man hat es natürlich gesehen, gerochen. Also das war Prototyp Alki, so würde ich sagen. Ja, und ich habe das natürlich gar nicht so früh gerafft. Erst als mich meine Freundin irgendwie aus der Schule darauf aufmerksam gemacht hat, die war so zum Spielen bei mir, und hat mich dann gefragt, warum mein Vater immer so oft neue Flaschen holt. Also die war so irgendwie bis zum Abend bei mir. Und der musste immer durch mein Zimmer laufen, um Flaschen zu holen, weil die Getränkekammer hinter meinem Zimmer gewesen ist. Und da habe ich das zum ersten Mal verstanden, dass das nicht normal ist. So, dass das nicht einfach für jedes Kind üblich ist, dass zu Hause der Vater so 18 Mal durchs Zimmer läuft, übertrieben gesagt, und sich eine neue Buddel mitnimmt. Und ja, da wurde ich dann erstmal so drauf aufmerksam mit, keine Ahnung, 9 oder so. 8, 9, kriege ich mir so zusammen, aber um den Dreh. Ja, und diese Nina, die war ziemlich einsam und auch damals schon ziemlicher Rebell. Während so die anderen noch mit Barbies gespielt haben oder irgendwie so ein bisschen verblümt unterwegs waren, habe ich mir schon, weiß nicht, so viele Ohrlöcher, wie es geht. Ja, also ich glaube, damals erlaubt waren so 4 Ohrlöcher pro Seite, hat man noch so im so normalen Juwelier sich schießen lassen können. Das war dann noch kein Piercing.
Also mit 11?
Ja, da hatte ich schon 8 Ohrlöcher, immer bunt lackierte Nägel, Haare immer richtig streng zurück. Also ich sah nicht aus wie so eine Elfjährige, die man sich vorstellt in der 5. Klasse.
Ich sah aus wie eine 35-Jährige,
Elfjährige. Ich habe überhaupt gar keine Vorstellung, wie Elfjährige aussehen. So.
Ich auch nicht.
Naja, meistens halt noch so halb kindlich und du siehst so, irgendwann kommt vielleicht jetzt die Pubertät, aber eigentlich ist man noch mit 11 ein Kind. Also die in meiner Klasse haben sich nicht interessiert für Piercings, Tattoos, Rockmusik und so Sachen. Das war, da war ich schon so ein Exot. Und ich hatte immer irgendwelche tollen Ideen und Pläne. Und die habe ich dann auch erstmal meiner Mutter oder meinen Eltern unterbreitet. Und nachdem ich dann alle Ohrlöcher, die man so legal haben konnte, hatte, habe ich gedacht, ich brauche jetzt ein richtiges Piercing. Und ich wollte unbedingt ein Nasenpiercing haben. Unbedingt. Also so sehr, dass ich dafür, glaube ich, alles getan hätte zu der Zeit. Und ich weiß gar nicht, wo ich das aufgeschnappt habe, wo ich das gesehen habe, warum mir das so sehr gefiel. Ich dachte, das gehört in mein Gesicht. Ich brauche dieses Nasenpiercing zum Leben. So wichtig war mir das. Und verständlicherweise, das war mir damals nicht klar, aber verständlicherweise haben meine Eltern gesagt, spinnst du? Du bist 11. Das ist völlig inakzeptabel, indiskutabel. Du wirst kein Piercing bekommen. Und dann habe ich so ein halbes Jahr gebettelt, vielleicht ein Dreivierteljahr. Ich war richtig hartnäckig, wenn es darum ging, seinen Willen durchzusetzen, solange es möglich ist. Bis ich dann akzeptieren musste, dass da kein Jahr kommt. Also meine Eltern haben irgendwann gesagt, wenn du 18 bist, kannst du machen, was du willst. Habe ich mal so in den Kalender geguckt und gedacht, jetzt sind noch 7 Jahre. Das schaffe ich nicht. So lange durchhalten ohne dieses Nasenpiercing, unmöglich. Also musste ich es mir selber stechen. Und ich bitte jetzt alle Zuhörenden, sich mal mit den Nägeln, mit Zeigefinger und Daumen richtig fest in den Nasenflügel zu kneifen, um mal zu fühlen, wie dick der ist und wie schwer das ist. Das ist
so unangenehm, es tut weh auch.
Ja. Und Nase ist auch Schmerzpunkt, ne? Also bei Verteidigungstechnik lernst du auch Nase, Schmerzpunkt, greifst du an.
Ja, oder auch im Notfall, du setzt einen Schmerzreiz an der Nasenspitze, wenn jemand ohnmächtig ist, um erstmal, oder auch am Sternum, am Brustbein, um eine Reaktion zu...
Am Sternum? Achso, das
ist ja immer falsch gemacht.
Ja? Wo hast du denn immer reanimiert?
Oh Mann.
Ja, auf jeden Fall wollte ich jetzt dieses Vorhaben natürlich umsetzen.
Er steht wieder.
Endlich bist du wieder da. Belebt, ich hatte so eine Angst, dass heute keine zweideutigen Sprüche kommen.
Nein, ich bin fit.
Gott sei Dank. Jetzt bin ich richtig.
Okay. Der Kaffee ist drin. Also, du hast dir gedacht...
Das ist ein Must-Have, dachte ich.
Aber hast du die anderen geschossen im Ohr oder wurden die gestochen?
Genau, also im Ohr, die 4 wurden geschossen. Da konnte man damals zu der Zeit ganz normal zu so einem Juwelier gehen mit seiner Mutti. Und bis zum 4. Ohrloch ist es kein Piercing, was alles in diesem weichen Gewebe ist. Oder war damals so. Das konnte man schießen und Piercings werden ja gestochen mit einer hohlen Kanüle. Und das ist dann eben erst für ältere Menschen vorgesehen. Aber ich brauchte dieses Piercing ja unbedingt. Und hatte dann auch irgendwann wieder so einen richtigen Kacktag in der Schule. Bin nach Hause.
Was ist ein Kacktag?
Ich glaube, das war immer so, ich sehe anders aus als die anderen Kinder und Schüler dort. Und irgendein Lehrer hat es dann schon wieder gestört und mir einen reingedrückt. Oder vielleicht bin ich auch blöd aufgestanden, weil die Nacht kurz war oder so. Irgendwas war einfach so dieses Teenie-Leben, dieses, ach, man ist mit sich selber und allem nicht zufrieden. Und die Welt ist auch anstrengend. Es war einfach ein Kacktag, glaube ich.
Nur für mich zur Einordnung, ist man mit 11... Teenie schon oder ist man da eigentlich noch Kind?
Ich würde sagen Kind.
Eigentlich auch ein Kind.
11, 12, 13.
Ah, genau, ab 13 so. Ist man so ein glücklicher Teen.
Ah.
Aber ich dachte auch, ey, sobald mein Alter zweistellig ist, bin ich doch fast erwachsen.
Kann ich rauchen.
Führerschein, ja.
Kann ich genau. Rauchen und saufen.
Ja, und ich bin dann nach Hause nach diesem ätzenden Tag mit meiner glorreichen Idee, die mich beflügelte. Und habe mir dann gedacht, na gut, ich packe mir jetzt irgendeinen Ohrring. Davon hatte ich ja genug. Nimm mir einen Eiswürfel. Eine Zitrone zur Desinfektion, weil ich konnte ja schlecht meiner Mutter sagen, ich brauche Alkohol zum Desinfizieren. Und dann fragt die, wofür? Und dann versuche ich mal hier mein Glück. Und ich hatte so einen Stehspiegel, habe mich da vorgestellt.
In deinem Kinderzimmer?
Exakt. Meine Mutter war zu Hause, mein Bruder bestimmt auch, mein Vater war arbeiten.
Läuft gerade durch mit der Pulle.
Nee, ja, so später schon. Aber es war jetzt nicht so, dass ich alleine zu Hause gewesen bin und sturmfrei gehabt hätte, sondern die waren schon da und ich war so abgefuckt, ich habe mich darum nicht geschert und die haben mich in Ruhe gelassen. Irgendwie wusste ich auch, dass die mich in Ruhe lassen oder ich habe das so suggeriert, dass es bloß heute mich keiner stört. Und dann habe ich mir eben mit dieser Zitrone und dem Eiswürfel erstmal die Nase vorbereitet. Ein bisschen gekühlt. Ne?
Das Eis in die Zitrone, Nase rein, tunk.
Ganz
genau.
Das ist
doch schon voll professionell.
Ja, ich dachte auch, hier so Fußballer, naja. Die nutzen Eispray. Ein Eiswürfel tut sicher das Gleiche. Und ja, eine Zitrone, damit putzt man. Das soll doch auch reinigend, desinfizierend wirken. Das waren meine Gedanken. Und ein Ohrring, den boxe ich da schon durch. So leicht war das aber leider gar nicht.
Die sind überhaupt nicht spitz genug.
Überhaupt
nicht. Das ist einfach so, nimm mal ein stumpfes Stück Metall.
Überhaupt nicht. Und ich wollte ja auch den Umweg vermeiden, dass ich da jetzt erst steche und dann Schmuck reinmache, sondern ich wollte direkt mit dem richtigen Ring durchstechen und den drin lassen. Und man stellt sich das so vor, ja, wie langsam kann das denn gehen oder wie schnell? Das hat Stunden gedauert, als ich gemerkt habe, was für Schmerzen das sind. Ich habe da gebohrt wie eine Geisteskranke. Die Nase wurde immer dicker und das Gewebe schwillt ja auch so unglaublich an. Da kommst du ja noch weniger durch mit so einem Metallstück. Und dann ist mir auch noch dieser Ring abgebrochen.
Nein.
Da musste ich noch meine Mutter belabern, dass sie mit mir losgeht, noch einen neuen holen. Ich habe da irgendeine Story erzählt, habe mir da ein bisschen Make-up drüber gemacht oder so über meine rote, geschwollene Stelle und meinte, hier, mir ist ein Ohrring, nicht, dass das Ohrloch zugeht, ich brauche einen neuen. Und dann sind wir noch los, sie musste eh einkaufen, irgendwo da noch schnell was geholt. Und dann war ich schlauer und habe ich mir nämlich mit diesem neuen Billigohrring habe ich mein Projekt fortgesetzt, als wir zurückkamen. Und das, ihr müsst euch das so vorstellen, das ging nicht innerhalb von ja, 13 Uhr von der Schule nach Hause, Mittagessen, 14 Uhr, 15 Uhr sitzt der Ring in der Nase. Ich habe bis abends 23 Uhr gebraucht, dieses Loch zu stechen, weil es so unfassbar wehgetan hat und so sehr geschwollen war, dass ich schon am ganzen Körper gezittert habe, aber ich wollte das durchziehen.
Darf ich eine Frage stellen, bitte?
Unbedingt.
Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Hast du dir vorher Gedanken darüber gemacht, dass das ja danach zu sehen ist?
Das wollte ich. Ganz genau. Irgendwo wollte ich das ja. Genauso wie meine bunten Nägel und meine, ich hatte auch immer so bunte Strumpfhosen an und so eine grüne, dann noch eine Netzstrumpfhose drüber und Chucks dazu. Und also ich sah immer wild aus. Deswegen, das sollte man sehen. Der Ring konnte gar nicht groß genug sein.
Das verstehe ich schon, dass du so aussehen wolltest. Man sollte das sehen. Aber die beiden Menschen, die dir das verboten haben, wo du ja lebst, die sehen das ja auch.
Ja, dazu komme ich noch. Wie das dann kam mit der Konfrontation.
Aber ey, man ist dann auch in so einem Moment, jetzt hätte ich verbohrt gesagt, das passt auch in der Situation.
Absolut.
Weil ich meine, man könnte ja nochmal neu ansetzen, nochmal neu überlegen, ey, vielleicht eine Sicherheitsnadel holen oder so, aber...
Nein, man kann diesen Raum dann nicht verlassen, wenn man einmal dabei ist in seinem Tunnel, dann muss man das ja irgendwie durchziehen.
Alter, bis 23...
Ist ja selbstverletzendes Verhalten.
Ja, dazu komme ich gleich auch noch. Also im Extremfall. Und also ich habe das noch auf die Spitze getrieben.
Ich stelle mir gerade Rudolf the Red-Nosed Reindeer vor, wie er immer noch versucht, nach 6 Stunden.
Mit Tränen in den Augen, die flossen schon über meine Wangen, einfach auch aufgrund der ganzen Nerven. Ne? Und ich habe es dann irgendwann geschafft, an diesem Stehspiegel. Ich war so erschöpft. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht ins Bad gegangen bin oder mir einen Hocker genommen habe. Da waren noch so 2 ganz billige, runde Lichter dran. Die habe ich da so drüber gehangen. Also das war nicht mal ein beleuchteter Spiegel, sondern kennt ihr so Billigleuchten, die man in die Steckdose steckt? Und ne, die kannst manchmal
so leselampenmäßig.
So ungefähr. Das war meine Beleuchtung dafür. Es war ja auch irgendwann dunkel. Gute Nacht gesagt hatte ich dann auch schon zwischendurch nach dem Motto, ja, ich bin müde, ich gehe jetzt pennen und wollte mein Projekt dann beenden. Und so gegen 23 Uhr habe ich es dann wirklich mit letzter Kraft geschafft, dieses Loch zu stechen, dann den Ring dadurch zu machen, das, was ich eigentlich im Vorfeld vermeiden wollte. Und das Ding saß, ich habe es zugemacht und bin dann ins Bett gefallen, überglücklich und erschöpft. Und am nächsten Morgen klingelte mein Wecker so, ich glaube so 5:45. Und um 6 kam immer meine Mutter ins Zimmer gucken, ob ich es auch geschafft habe, aufzuwachen. Und ich weiß noch, als ich vom Wecker wach wurde, da dachte ich so, irgendwas war, irgendwas war. Und kennt ihr noch das Gefühl von früher, wenn man beispielsweise so am Weihnachtsmorgen aufwacht und denkt so, ah, heute ist Weihnachten, stimmt ja, heute ist ein besonderer Tag. Oder wenn das dein Geburtstag war oder irgendwas Neues hattest du und du wusstest, stimmt, es gibt was, worauf ich mich heute freue. Und so bin ich aufgewacht, gucke in den Spiegel und denke mir, yes, das hat sich gelohnt. Ach so, als meine Mutter ins Zimmer kam, habe ich noch so die Decke über meinen Kopf, als wäre ich so ganz verschlafen, aber ich war hellwach. Ich wusste, heute wird ein phänomenaler Tag in der Schule.
Alle so, boah.
War die Nase abgeschwollen?
Es geht, also
es geht.
Ich habe nicht die größte Nase, deswegen, ich selber habe die Schwellung natürlich gesehen, aber das war jetzt, also am nächsten Morgen auch nicht so eine Knolle, dass jeder gesagt hätte, hat die auf die Nase bekommen, sondern man hat den Ring gesehen und dachte, oha, das kleine Girl.
Hast du von innen nach außen oder von außen nach innen?
Von außen nach innen.
Von außen nach innen. Was war der Gedanke dahinter?
Danach, ich konnte außen das Loch anzeichnen und wusste ungefähr, wo es sein soll. Ah, ne? Von innen hatte ich Angst, dass ich falsch rauskomme und dass ich voll verkacke.
Guter Gedanke.
Wie so ein Bauarbeiter.
Ja, da kann ich ja auch schon vom Ohrlöcher stechen. Da wird auch immer so ein Punkt gemacht. Also ich beobachte das ja dann auch alles. Ne? Okay. Diese ganzen Schritte hier desinfizieren. Naja, auf jeden Fall war jetzt der nächste Morgen. Hat keiner mitbekommen. Meine Mutter hat mich, wie gesagt, nur im Bett mit Decke über dem Kopf gesehen. Perfekt. Ich gehe so ins Bad. Und um 5:05, ich muss zum Bus, wollte ich kurz, ich glaube, meine Brotdose oder so holen. Und meine Mutter sieht mich das erste Mal angezogen mit diesem Ring in der Nase und sagt nur, das hast du nicht gemacht. Und ich so, tschüss, und bin zum Bus gerannt. Und dann am Bus kamen schon die ersten Kommentare so von meinen Leuten. Und das war dann direkt so, wow, ich habe solche Props bekommen. Ich habe mich so gefühlt, das war viel cooler als Geburtstag zu haben. Würde jeder gratuliert, alles Gute? Nein, diesmal war das wie so ein, es hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet, weil ich auch in so einer extrem ländlichen Gegend aufgewachsen bin, wo sowieso jeder Nina aus dem Dorf kannte. Mhm. Und die umliegenden Dörfer sind nicht größer. Und das ist dann, alle umliegenden Dörfer führen zu einer Schule oder zwei Schulen, also Realschule, Gymnasium oder so. Und jeder kennt jeden. Und diese Story hat sich einfach innerhalb von einer Sekunde so schnell verbreitet, dass schon in der großen Pause, also nach den ersten 90 Minuten, ich war in der 5. Klasse, 8- und 9-Klässler zu mir kamen, um sich das anzuschauen mit eigenen Augen, weil sie gehört haben, dass die kleine, krasse 11-Jährige sich ein Nasenpiercing gestochen hat. Die mussten extra auf so einen gesonderten Kinderschulhof kommen dafür, weil meine Schule war so aufgebaut, dass jede Stufe ungefähr ihre eigene Area hatte. Und niemand, also von den coolen 8-9-Klässler, wäre ja jemals auf diesen lächerlichen Pisser-Schulhof gekommen, wo die 5-6-Klässler sind. Also hätte ich ja auch nicht gemacht mit 14, 15 in der 8-9.
Klar.
Aber die kamen, um sich's anzugucken und dann so, oh ja, heftig. Respekt. Und dann sind die wieder abgehauen und meine ganzen Klassenkameraden so sprachlos standen da rum, so als wäre ich ein Superstar auf diesem 5. Klasse Schulhof. Also es war wild. Dieser Tag, der hat so gut getan innerlich bis zu diesem Moment. Einfach diese ganze Aufmerksamkeit, diese ganze Attention, die mir auch zu Hause so sehr gefehlt hat. Das wusste ich damals nicht. Ich wusste nicht, dass ich das so sehr brauchte, aber heute weiß ich, dass es mir darum ging, halt dieses, jemand sieht mich oder jetzt sehen mich alle endlich. Und ja, der Tag war cool, bis mein Klassenlehrer das dann vernommen hatte und zu Hause anrief, bei meiner Mutter.
Hä, wieso musst du zu Hause? Echt?
Natürlich.
Anstatt mir eine High Five zu geben,
nicht
dachte
meine Nummer,
ich.
Alter.
So der 60-jährige Udo. So,
Fett,
ja, und meine Mutter war natürlich semi-begeistert, dass sie dann von der 5-Klässlerin Nina, die gerade hier frisch aufs Gymi gekommen ist, dass ich erstmal solche Anrufe nach Hause bringe. Muss nicht sein, ne? Hat sie schon gar keinen Bock drauf, dass sie da irgendwie bei der Arbeit angerufen wird. Und meine Mutter ist halt auch genau das Gegenteil. Sie hat damals noch in der Kanzlei als Juristin gearbeitet und ist super solide und super höflich und eben das Gegenteil von so einem Rebell. Mhm. Und ja, ich habe ihr dann schon solche Probleme mitgebracht mit 11. Auf jeden Fall bin ich dann nach Hause irgendwann, als die Schule vorbei war, höre von ihr, dass der Lehrer angerufen hat. Ich denke mir, dieser Verräter, so gönnt mir nicht mal einen schönen Tag. Aber im Nachhinein denke ich mir, das war der Einzige, der irgendein Warnsignal gesehen hat. Das war der Einzige, der hingeguckt hat und gesagt, das ist nicht normal, dass sie sich mit 11 sowas antut, in Anführungszeichen. Niemand anders hat das hinterfragt. Letztendlich auch nicht meine Eltern. Also jetzt im Nachhinein wissen wir alle, dass das selbstverletzendes Verhalten ist. Aber damals hat das Wort nicht mal jemand in den Mund genommen oder niemand hat überhaupt geguckt, warum tut sie das? Was, für was ist das ein Ventil? Mhm. Und deswegen will ich den Lehrer gar nicht schlecht reden, weil er war eigentlich aufmerksam. Er war eigentlich so aufmerksam, wie wir uns Lehrer auch wünschen.
Schön, dass du das sagst.
Ja, er hat es eigentlich auf eine professionelle, gute Art und Weise gemacht. Auf jeden Fall hatte ich keine Angst vor meiner Mutter. Den Monolog, dass der Lehrer angerufen hat, den habe ich so mit einer Schulter abgeschüttelt. Dachte mir, ja gut, das ist der Preis dafür, ist kein Problem. Und wusste aber, fuck, heute Abend kommt mein Vater nach Hause. Da muss ich durch. Und meine Mutter, die hat das auch immer schon so vorbereitet. Die hat gesagt, wir müssen mit dem reden. Ich werde dem das vielleicht vorher schon mal so ein bisschen näher bringen und dann kommst du dazu. Und mein Vater, der war jetzt auch nicht der Entspannteste. Ne? Also wenn den irgendwas richtig aufgeregt hat, dann war der schon Typ Choleriker, würde ich sagen. Ne? Also dieses, ja, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber so unreflektiert, toxisch, maskulin, einfach mal rumschreien, einfach mal.
Ich bin kein Choleriker!
Ganz genau. Genau in dem Ton.
Ich liebe das.
Ja, und.
Der Alkohol hilft da natürlich, ne?
Absolut.
Also, das ist so dieses.
Benzin ins Feuer geben.
Genau, es gibt einfach so irgendwie. Wie du es jetzt gesagt hast, es gibt Benzin so auf diesen Tank der Selbstüberschätzung, der Selbstherrlichkeit.
Und er denkt irgendwie, ja auch, jetzt muss ich erst recht eintrinken bei der Info, ne? Also das ist ja auch immer die super Ausrede, also der Anlass dann perfekt.
Auf jeden 80% aller Gewaltstraftaten sind mit Alkohol verbunden.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also hast du die Statistik gerade irgendwo auf?
Ja, habe ich im Kopf.
Hast du im Kopf? Also ja, sogar beim Feiern, ne? Sogar mit guter Laune kann das ja sehr schnell kippen.
Guck dir die Wiesen an.
Ja, ah, genau.
Da wollen wir jetzt nicht hingehen.
Ja. Jedenfalls musste ich dann diesen wunderschönen Tag meines Piercings irgendwann rausklingen lassen mit dem Gedanken, dass mein Vater gleich mit mir sprechen wird. Und ich dachte, der ist genauso stur wie ich. Das wird anstrengend. Okay. Ich habe dann erstmal zugehört und ihn platzen lassen. Und das Schlimmste daran war nicht, dass der ausgeflippt ist, sondern dass er gesagt hat, du machst das sofort raus.
Ich wusste es. Du musst sofort sagen, es geht nicht.
Habe ich. Ja, klar. Habe ich. Ich so, nein. Nein. Diese ganze Mühe. Hast du eine Ahnung, wie lange das gedauert hat? Wie anstrengend das war? Hat ihn natürlich nicht interessiert. Dann habe ich alle Taktiken ausprobiert, die ich damals schon kannte. Also dieses, sag ich mal, aggressive, nein, mache ich nicht. Funktioniert sowieso nicht bei ihm. Dann habe ich versucht, irgendwie ein bisschen diplomatischer. Hat er gar nicht mehr zugehört. Hat leider nur noch die Heulkarte gezogen. Gut. Als einziges Mädchen, Töchter, da musst du halt die Karte spielen. Habe ich richtig auf die Tränendrüse gedrückt.
Hast du das also so, auch so vorsätzlich, wie du das gerade sagst? Oder war das so ein impulsives Ding?
Es ist, glaube ich, eine Mischung zwischen Verzweiflung, dass man einfach so automatisch, also wie so ein Autopilot, diese Taktiken runterrattert. Oder ich habe es einfach so getan. Und dann lernst du daraus, ja. Wenn, also was schon mal geklappt hat, dann versuchst du es ja nochmal. Und du kennst deine Eltern ja irgendwann. Einfach so ein kleiner Fuchs, ne?
Okay, check.
Ja, und das können wir ja schon mal ansprechen, aber so das weinende kleine Mädchen ist halt schon ein Brett.
Ja.
Das ist schon schwer, da was zu machen.
Ja.
Ich habe dann immer gehört, ich gebe dir gleich einen Grund zum Heulen.
Ja, aber du bist auch kein kleines Mädchen. Digga, das weiß ich, wenn es schon... Das
Interessante ist, den Spruch hat er auch gebracht. Also wenn irgendwas in der Richtung war, ja, ich gebe dir gleich einen echten Grund zum Heulen.
Ja.
Aber wenn ich geheult habe, hat es ihm dann schon leid getan. Ne? Also der war auch ein toller Vater teilweise. Aber an dem Tag fand er mich, glaube ich, auch nicht so toll. Deswegen, an dem Tag hat er jetzt auch keine tolle Vater-Performance hingelegt. Aber grundsätzlich war nicht alles schlecht. Das muss ich auf jeden Fall betonen.
Natürlich mal drüber reden.
Ja, ja, und ich habe so eine feste Regel, dass so Gespräche nach 20 oder spätestens 22 Uhr eh nichts bringen. Und das stammt auch irgendwie so aus dieser Zeit, weil ich weiß einfach aufgrund von meines Elternhauses und meiner Vergangenheit, dass solche Gespräche nie zu was führen. Und das habe ich mir so für mein jetziges Leben beibehalten oder versucht, das beizubehalten. Auch wenn Leute nicht trinken, möchte ich mit denen nach 22 Uhr nicht mehr diskutieren. Aber da kam ich nicht drum rum. Also diese Diskussion und dieses Geweine, das ging auch so lang in die Nacht, bis also wie der Tag davor, als ich mein Piercing stach. Aber ich wollte auch hier wieder nicht aufgeben, bis er mir zugesichert hat, dass ich das danach stechen lasse von einem professionellen Piercer. Also der Deal war wie folgt, ich mache es jetzt raus, aber wir werden diese Woche noch das richtig nachstechen lassen. Weil meine größte Angst war ja, dass ich meinen neuen Ruf verliere.
Mhm.
Also in der Schule war ich ja jetzt der Killer. Ich war ja jetzt absolut krass. Super krass. Ja, der Ring größer als die Nase. 1,60 Meter groß, so ein kleiner Zwerg mit so einem fetten Metallding.
Also hey, warst du damals größer als jetzt oder was? Bist du,
genauso
bist du geschrumpft oder was? Nein, damals war ich, ich war damals auch 2 Meter, weißt du schon, bei mir ist auch rückwärts gegangen.
Tatsächlich war ich mit 11, 12 ausgewachsen, seitdem ist nichts mehr passiert, aber sie sind sehr aufmerksam, Herr Pollux. Ja, auf jeden Fall habe ich so lange gequengelt und geschrien und geweint und seine, das machst du jetzt raus, abgewehrt, bis er sich auf diesen Deal eingelassen hat. Und so kam ich zu meinem ersten richtigen Piercer-Termin.
Also es ist ja kein Deal, das ist Erpressung.
Meinetwegen.
Und er hat sich bestimmt gedacht, boah, bevor sich die Nase entzündet und das Ding abfällt und ihn noch mehr heult, dann wenigstens richtig.
Genau, ne? Meine Eltern hatten natürlich berechtigterweise auch diese Angst, dass ich mich voll mit irgendeiner Infektion jetzt hier vollgeseucht habe, durch meine Odyssee des
Stechens. Also Stinknase bekommen.
Ja. Und ich weiß gar nicht mehr, ob, also an dem Abend musste ich es dann, glaube ich, rausmachen, aber wir hatten wirklich in der Woche noch einen Termin. Und in der Schule habe ich dann einfach irgendwie gesagt, so ja, das ist mir rausgefallen, aber ne, ich wusste, ich ziehe das einfach so lange, dass ich spätestens übermorgen wieder die Kohle bin oder immer noch. Und dann ja, hat er mich mitgeschleppt in ein Tattoo-Studio, wo halt auch gepierst wurde. Und da habe ich so Blut geleckt. Ab der ersten Sekunde hat es mir gefallen. Ich war zwar super aufgeregt und mein Vater der hat mich begleitet sogar, was auch irgendwie wieder cool war.
Was ziemlich cool ist.
Super cool.
Voll.
Hat dann in der Lounge im Vorraum so gewartet und der Tätowierer Piercer hat mich mit reingenommen. Der war auch so 50 und mein Vater kannte den so ein bisschen über Ecken. Es war so ein richtiger Rocker, so voll der maskuline Ultramann einfach. So schwarzes T-Shirt mit irgendeiner Harley drauf und selber tätowiert und selber zugepierst und so komplett entspannter Typ, einfach so ein richtig krasser. Also ich dachte,
muskulös oder fett?
Nicht fett, aber ich glaube, weil er einfach schon älter war, der war bestimmt mal früher muskulöser. So hast du gesehen, der hat mal Sport gemacht. Und der war natürlich von der Art auch cool, weil ich kenne echt nur coole Tätowierer so. Die sind ja immer irgendwie entspannter oder haben ja so eine gewisse Akzeptanz und Toleranz für alles, ne, was es so gibt.
Haben schon ein bisschen was gesehen, genau. Vom echten Leben. Ne?
Genau, und da war ich dann halt kein Freak und kein Außenseiter und nicht die Komische, sondern für den, ich habe selber gemerkt, ich passe hier rein. Mhm. So, ich habe diese Atmosphäre im Tattoo-Studio direkt als angenehm empfunden. Und dann saß ich da auf der Liege, er hat angezeichnet, sich angeguckt, was ich da fabriziert habe und sagte, oh, hast eigentlich gut gestochen. Und dann habe ich natürlich den Super-Ritterschlag bekommen, dass so ein alteingesessener Piercer mich auch noch lobt. Da dachte ich, wow, also da kann ich das ja wohl richtig. Da soll er es schnell fertig machen und weiter geht's.
Morgen sitze ich am anderen Nasen noch.
Ungefähr. Ja, auf jeden Fall hatte das dann gestochen, war auch gar nicht schlimm. Also ich hatte mehr Angst irgendwie vor der Situation selbst als vor dem Stechen. Dann hatte ich so einen hässlichen, peinlichen, blauen Stecker da drin. Ne? Das war die Demütigung überhaupt. Es gab nämlich keinen, aus meiner Sicht, coolen Schmuck, sondern nur diese medizinischen Stecker. Und der war einfach so hässlich gold mit einem dunkelblauen Stein. Das sah aus meiner Sicht viel zu girly aus, weil ich wollte ja was Rockiges, Cooles. Aber da musste ich durch. Ne? Den musste man irgendwie 2-3 Wochen tragen, bis sich das Loch so ein bisschen beruhigt hat. War natürlich auch 100 Jahre entzündet, einfach aufgrund meiner Vorgeschichte da, das selber rumzudoktern. Aber irgendwann ist es abgeheilt. Und ja, dann sind da noch tatsächlich sehr, sehr viele weitere Piercings im Laufe meiner Jugend dazugekommen, die ich dann aber alle nicht mehr selber gestochen habe. Ohrlöcher schon sehr viele. Also irgendwann hatte ich so 20 und alle meine Freundinnen auch. Und das war so mein Ding. Also ich habe es geliebt, ja, Piercings zu stechen irgendwie.
Ah, du hast die dann gestochen bei den anderen?
Ja, genau. Ah, ja, okay. Freundinnen von mir haben heute teilweise noch.
Aber mit Kanülen dann? Also mit den.
Das kann auch mal auf dem Festival im Zelt mit einer Nadel gewesen sein.
Okay.
Ein Schluck Wodka in den Mund, ein Schluck Wodka aufs Ohr und dann durch die Nadel. So war es halt. Das war Rock am Ring, solche Sachen.
Ich habe auch recht früh irgendwie super viel an den Ohren stechen lassen. Keine Ahnung, warum so.
Hattest du viele?
Ich hatte super viele Piercings. Ah, was heißt keine Ahnung warum? Ich weiß genau warum. Ich hatte eine Freundin, die Piercerin war. Und damals war das noch nicht so. Ey, da gab es in Nürnberg vielleicht 3 Piercing-Studios. Also wenn es hochkommt, so. Und eins davon, da hat die irgendwie gehabt. Ich glaube, da gab es noch nicht mal 3. Also das war wirklich selten noch. Und dann musste sie so Lehrgänge machen und musste halt Leute finden für die einzelnen Piercings.
Mhm, genau.
Und die hast du damals noch nicht mal gefunden, so die Leute. Also zumindest wir. Und dann war ich halt echt mehr als einmal für diese Showzwecke zum ersten Mal stechen.
Ah,
alles Mögliche.
Als Modell.
Vorhaut. Ich habe nicht mal Vorhaut. Ich bin beschnitten, trotzdem Vorhaut gestochen. Also Tragus gestochen. Alles Mögliche. Ja. Und dann
Tragus
ich,
musst du erklären.
Oh, Tragus ist dieser Knorpel, der euren Earpod festhält.
Genau.
Earpod schon mal, ich weiß nicht mehr, wie die heißt.
Diese Kopfhörer, in Ear-Kopfhörer.
Genau, das Ding, dieses Dreieck, was ihr da so übers Ohr habt.
Da habe ich mir auch selber gestochen und einer Freundin gestochen.
Was
bin
ist
nah
mit euch?
Eins der hässlichsten Geräusche, Knack. Wenn du den stichst. Das ist so krass, das klingt so
doppelt, du gehst ja zweimal durch.
Aber erklär mal, was daran so geil ist.
Ich fand's mittelgeil.
Ich checke Pearson. Habe ich noch nie kapiert, was daran geil... Nein, auf gar keinen Fall, Alter.
Dann erklären wir es dir das.
Was daran geil sein soll, sich ein Stück Haut aus dem Körper zu tackern und da irgendwie Schmuck reinzustecken.
Ist eine interessante Frage.
Da habe ich Tattoos, verstehe ich total. Ich liebe Tattoos. Aber ist nicht
jetzt erstmal zu diesen Sachen. Damals war natürlich, okay, eher um ihren Gefallen zu tun und halt cool zu sein. Das andere ist, zwei Faktoren. Du siehst es später natürlich, du kannst doch einfach wirklich schön finden, das Ergebnis, es gefällt dir, es ist schmückend, es ist ästhetisch und natürlich hat immer dieses Body Manufacturing, also so etwas an seinem Körper zu verändern, hat natürlich verschiedene Ursachen, genau wie es jetzt schon klingt. Warum hat jemand den Need, was an seinem Körper zu verändern?
Ja, es geht auch um Kontrolle. Ich habe die Macht darüber, hierüber. Das kann ich nachvollziehen, weil in meinem Elternhaus hatte ich zum Beispiel ja keine Kontrolle über irgendwas. Das war chaotisch letztendlich. Und über mich, über meinen Körper, über was ich hier mache, hatte ich Macht und Kontrolle. Das kann man mit einer Essstörung vergleichen oder mit anderen psychischen Erkrankungen einfach, wo man Kontrolle über sich ausübt. Ja. Und diese Glaubenssätze hatte ich im Kopf von wegen, niemanden interessiert deine Existenz, weil für mich gab es nicht so viel Aufmerksamkeit. Nina ist tough, die kommt schon klar. Das war immer der O-Ton. Und mein Bruder brauchte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil er Depressionen hatte oder schon lange darunter leidet. Mein Vater, haben wir gerade drüber gesprochen. Und wenn dann ein Mädchen so tough in Anführungszeichen ist und schon immer klarkommt und jetzt auch nicht bei jeder Kleinigkeit irgendwie sagt, hier, ich habe ein Problem, sondern immer alles mit sich macht, dann entsteht eben auch so dieses, interessiert sich eh keiner für mich offenbar.
Also ist es im Prinzip das Äquivalent, wie bei mir mit dem Substanzmissbrauch? Da habe ich ja auch gesagt, hey, was ich mit meinem Körper mache, ist mein Ding so.
Ja, genau, das war auch immer mein Argument. Es kann euch doch egal sein, was ich mit meinem Körper mache. Ja,
verstehe.
Und natürlich auch dieses selbstverletzende Verhalten, irgendwo eine Art Druck entweichen zu lassen. Ne?
Das ist natürlich, also in dem Moment, wo du mit einer Nadel irgendwo reinstichst, schaffst du auf jeden Fall ein Ventil durch das, was rauskommt. Also es ist ganz klar, also es ist symbolisch, glaube ich, ganz leicht zu verstehen. Ich will eins nochmal, es ist, glaube ich, nicht für jeden das Gleiche. Also es gibt wirklich verschiedene Leute, der eine findet es nur schön, der nächste will nicht sein, wer er ist, der nächste möchte jemand anders sein, der nächste möchte mehr sein, der nächste möchte, es gibt so viele Faktoren.
Ja, es ist individuell wie wir alle. Ne?
Genau, aber ich denke, ein paar Muster wiederholen sich schon und es ist auch eine der Sachen natürlich, dass es wehtut, also sich Narben zu holen oder sich über Schmerz etwas Sichtbares, etwas Bleibendes zuzufügen, ist so alt wie wir Menschen. Mhm. Also ob du jetzt, da kannst du zu irgendwelchen Urvölkern gucken, die sich durch Tätowierungen oder durch Implantate oder durch tatsächlich sogar Cutting, also Narben schneiden oder Brandings oder Scarification, also sich einfach dauerhaft verändern. Und ich kann dir sagen, bei mir war das definitiv ein Grund. Also ich war in meinem Leben schon mal wirklich, also so ein Stück davor, mich schwerst aufzuschneiden so. Mhm. Also es gibt so ein paar Sachen, die du mit deinem Schwanz machen kannst, da können wir auch drüber nochmal reden, weil ich habe eine ganz ähnliche, ich weiß nicht, ob du sie alle kennst.
Ich glaube nicht.
So, ich glaube, du kennst sie nicht alle halt. Und ein paar
du
davon
eher
sind,
die angenehmeren.
Ja, ein paar davon so ist, also sich so die Koppel selber öffnen, so als eine Tulpe draus schneiden so.
Ja.
Und ich schwöre es dir, ich hatte schon überlegt, ob ich das machen soll.
Ah, das ist jetzt interessant. Jetzt können wir mal ein bisschen in mein Milieu eintauchen, denn du sagst gerade, wenn wir so offen drüber reden dürfen, dass es Männer gibt, die sich zum Beispiel den Penis in zwei Teile, wie so eine Blume, wie so eine Tulpe aufschneiden.
Ich war so, also
ich habe
für mich wie ein kleiner Würstchen, was in der Mikrowelle aufplatzt.
So sieht's auch aus.
Ich habe jetzt auch nicht gedacht, um besonders ästhetisch zu sein. Also,
nee, genau. Und ich hatte tatsächlich einen Online-Sklaven vor einiger Zeit, der hatte genauso einen aufgeschnittenen Penis. Und die halten sogar diese Wunden wie soll ich sagen?
Ja, du hältst sie lange offen.
Und schneidest Stück für Stück über Monate immer weiter. Und das hat damals eine andere Herrin ihm befohlen und ihm hat das sehr gut gefallen. Also das ist jetzt nicht einfach, die psychischen Hintergründe so zu verstehen, wenn ich das so in einem Satz sage. Aber für ihn war das dann eine Reise, sag ich mal, ein Weg, diesen Auftrag auszuführen. Und der war richtig stolz darauf.
Kann er auch, also auf seine Art auch sein. Also es ist ja...
Deswegen interessant, dass du es ansprichst.
Ja, ich vielleicht habe ich eine, weil ich habe ja Kugeln drin und so, vielleicht erzähle ich die Geschichte irgendwann mal, wie es, weil es war...
Also die Tick hat gemacht.
Es ist ähnlich, also es ist... Auch da denkst du auch, es ist eine gute Idee. Und da denke ich auch nochmal ausführlich drüber nach, warum ich das gemacht habe oder so. Aber es ist, also es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen das machen. Aber ich glaube, es ist eine sichtbare Veränderung an dem, was dir Gott, Genetik, wer auch immer gegeben hat. Und somit nimmst du natürlich Kontrolle über das, was du bist.
Vielleicht können wir
und das ist schon, das finde ich, ein wichtiger, viel wichtiger als der ästhetische oder viel größer als dieses, ja, man sieht es und es sieht schön aus, es gefällt mir, ist schon so dieses, ey, das ist das, was ich gekriegt habe, damit muss ich noch lange nicht zufrieden sein. Und eine Modifizierung ist ja für mich, also so wie, weißt du, der eine verkauft sich ein Auto, lässt es so und der nächste muss es tiefer legen.
Folieren,
muss
alles.
Tagen,
ja, ich check's
und
schon.
Dann halt
es ist
geiler.
Halt, es
und
ist halt einfach nicht, es
dein
ist halt,
Vehikel halt, ja, dein
ist,
Körper,
ja, ich
weißt
ich verstehe das schon. Es ist halt einfach nicht meins. Ne? An der Stelle vielleicht für die Hörer, die mit dem Thema sich ein bisschen mehr auseinandersetzen wollen. Wir hatten in einer der letzten Staffeln eine Episode mit Julia aufgenommen. Absolut empfehlenswert, wenn ihr das hören möchtet.
Die auch, also früher hat man ja das, was man jetzt nicht mehr sagt, dieses Wort, aber ich glaube, da wissen es die Leute immer am schnellsten, also die sehr viel geritzt hat, also sich selber geschnitten hat, Narben zugefügt, auch extrem auffällige Narben.
Ja, sehr große und die sind auch so keloid, also besonders verändert. Keloid bedeutet, die Narben werden wulstig und stehen so ein bisschen hoch und haben auch eine dunklere Farbe als einfach so leicht verblasste Narben.
Und da gibt es verschiedene Methoden, wie du das eben forcieren kannst, dass es so wird. Und ich habe also tatsächlich gerade die Leute, die wirklich dich kennengelernt haben, die viel Body Manufacturing gemacht haben, also gespaltene Zungen, komplett Scarification am Körper oder so. Dieser Prozess ist Teil davon. Mhm. Also das, was du da so stundenlang gemacht hast, ist natürlich Teil des, das ist das Ritual.
Halt, ne?
Genau, und dann später, was weiß ich, mit Salzwasser und die Wunden spülen und die Wunden offen halten. Das Ding ist, dass Kinder natürlich überhaupt noch nicht wissen, wie und auch nicht, und es natürlich dann auch gefährlich ist, aber wenn Erwachsene das machen, sehe ich da erstmal kein Problem, sondern es ist ein sogar ein gesunder Umgang vielleicht mit etwas, was sonst schlimmer werden könnte. So.
Ich habe das als Kind, wo du das gerade erzählt hast, früher immer auf der Hand mit meinen Fingern so lange aufgekratzt, bis das offen war, weil ich, keine Ahnung, ich wollte unbedingt drei Narben auf der Hand haben.
Als cooles, ja, genau, ist auch eine Modification eigentlich.
Ist genau das Gleiche. Und wie jeder, der jetzt das irgendwie gar nicht fühlt, aber gleichzeitig zum Beispiel exzessiv Sport macht, das, also bei mir zum Beispiel eins der Ventile, das dann später dazu geführt hat, dass ich das halt gar nicht mehr gemacht habe, war Kampfsport. Weil dieses Schmerz ist natürlich, also ich gebe euch noch eins. Schaufenina war alles andere ab dann erstmal unwichtig für ein paar Tage.
Ja.
So, dir ist komplett alles egal, weil du hast so ein drängendes, akutes Thema, dass die anderen Sachen nicht mehr zählen. Und wenn du wirklich, also der Junge mit, der Typ mit dem Tulpenschwanz, mit diesem aufgeschnitten, da gibt's keine andere. Du kannst durch alles durchgehen, weil im Hinterkopf hast du ein ganz anderes Thema gerade. Und das macht dir natürlich viel leichter mit Traumata, mit Schmerz, mit einem scheiß Leben in dem Moment vielleicht oder mit. Also ich weiß noch, als ich mir das letzte Mal die Hand selber gebrochen habe, indem ich gegen was geschlagen habe, das war Beton auch, das war klar, dass die bricht, das war nach einer Trennung, die ich nicht mit der ich nicht dealen konnte. Das war kurz in den letzten 2 Jahren in Haft. Und das war so richtig so, ey, oh, ich weiß nicht wohin. Und dann pack. Und dann lag ich so im Bett, Mann, die Hand so groß wie so eine Honigmelone, ey. Und dann denkst du dir so, ah, guck mal.
Du guckst es dir an wie ein Experiment.
Und das andere ist jetzt gar nicht wichtig. Ich habe nämlich also die Hand schwillt mir, ich muss die kühlen und dann, ich habe sogar gelacht über mich selber, über dieses, ich wusste, was ich tat. So, ich habe meine Situation jetzt zwar schlechter gemacht, aber das ist...
Aber genau das habe ich tatsächlich auch heute noch, muss ich zugeben. Ne? Also wenn ich extrem gestresst bin und Sachen schiefgehen oder auch, wie du gerade beschreibst, emotionalen Stress habe, habe ich vor ein paar Wochen noch einen Bilderrahmen zerboxt, bis meine Hand geblutet hat. Und dann habe ich mich so wie so eine Psychopathin ganz in Ruhe damit beschäftigt, die Scherben aufzuräumen, das alles so zu hinterlassen, dass da zum Beispiel mein Hund nicht reintritt und so. Also solche Sachen, ne? Da, wenn ich so richtig überkoche, merke ich, dass ich das halt heute noch habe, dass ich diesen Reiz... Suche.
Vielleicht ist das dann auch der Tipp, den wir jetzt den Eltern mitgeben können oder so, weil wir ja gesagt haben, der Lehrer hat eigentlich vernünftig gehalten, obwohl er es wahrscheinlich auch nicht genau gecheckt hat.
Nicht sondern, genau.
Aber wenn er jetzt, also das Idealding ist ja, wenn ihr sowas seht, dann solltet ihr das mit reinbeziehen. Dass es jetzt vielleicht nicht nur darum geht, dass die hier jemand irgendwie besonders auffällig einen coolen Schmuck haben will, sondern vielleicht was ein Ventil sucht, um Druck abzulassen und etwas anderes vielleicht auch zu übermalen für diese Zeit. Ne?
Genau. Und vielleicht ist auch an der Stelle nochmal, ich weiß, in dem Moment, wenn man so ein, wenn man sich selbst egal ist und wenn man den Schmerz auch spüren will, so, dann ist es wahrscheinlich auch egal. Aber aus der heutigen Sicht, mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben und mit den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, ist das wirklich gut, das von einem Profi machen zu lassen. Weil zum Beispiel gerade das Zungenpiercing, voll viele Leute haben Piercing durch die Zunge. So, du auch. Das,
da sind, manchmal klackern hier.
Da sind Nerven involviert und manche wundern sich ihr Leben lang, warum sie Magenprobleme und Verdauungsprobleme haben. Es ist ähnlich wie beim Substanzgebrauch, Missbrauch. Informiert euch vorher. Nicht, dass ihr euch Körperteile verletzt, die ihr später im Leben nochmal braucht. Guckt, informiert euch, sprecht mit jemandem drüber. Weil da einfach essentielle Nerven lang gehen und das kann
auch an den Ohren,
das kann halt Spätschäden haben.
Das wollte ich genau erzählen, nämlich als ich gesagt habe, ich habe mir damals den Tragus und alles und komplett verstechen lassen und so. Und ich habe ja dann auch immer Schläge drauf bekommen und so. Und es war immer so. Ist doch immer wieder hat mich irgendeiner drauf getroffen. Und dann war ich mal beim Zahnarzt und war ich 16 oder was. Und dann der so. Also sie wissen aber schon, dass sie sich die Akupunkturpunkte für... Und dann zählt er so auf, paff, 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 die ganzen Akupunkturpunkte, die ich mir durchstochen habe. So. Und beim Knorpel und auch also bei dem Piercen, da haust du ja wirklich ein Stück auch raus.
Ja, genau,
also
das wird rausgestanzt.
Und dann sagt er so, weil ich habe das damals nicht angenommen, ich habe das dann Jahre später nochmal geguckt. Er so, das war's mit dem Akupunkturpunkt für Sucht. Irgendwie. Ich weiß schon, ich bin heute noch extrem der Suchtbolzen. Aha. Und ich denke immer, wahrscheinlich habe ich mir da echt... habe ich mir geschadet. Also. Also, einfach rausgestanzt, jetzt kann ich nicht mehr aufhören.
Ja. Würde ich auch gerne mal checken lassen, ob bei mir überhaupt noch ein einziger Akupunkturpunkt
ist. Ich glaube, der Tragus ist es sogar.
Mindestens die hier.
Also, nee, ich meine an den Ohren, da ist bestimmt alles tot.
Hey. Und dann noch Brokkoli-Ohren drauf geschlagen bekommen, so, da geht nichts mehr.
Wenn sich damit jemand auskennt, jemand, der vielleicht sogar selber Akupunktur anbieten darf und in der Branche tätig ist, freuen wir uns über eine Nachricht, damit wir auch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Was für Punkte denn da so im Ohr zu finden sind, die man nicht treffen sollte, beispielsweise?
Ich schwöre, ich habe diesen Impuls, ich verstehe es so, es ist so witzig, dass ich mich jetzt mit einem, also dass ein 11-jähriges Mädchen was gemacht hat, wo ich irgendwie als 40-Jähriger aufpassen muss, dass ich es nicht mache. Weil das ist wirklich, ne, dieses Gefühl, dass das als Ventil funktionieren würde, habe ich ja heute noch.
Ich ja, wie gesagt, auch. Also, ne? Aber was ich zum Beispiel nie hatte, ist, dass ich jetzt wirklich ein Messer genommen habe oder eine Klinge und dachte, ich schneide jetzt meine Arme oder Beine auf oder so. Also da hatte ich nie dieses... Ich wollte nicht, dass die Leute mich so sehen. Ich wollte, dass sie mich anders sehen. Ich habe den Gedanken vielleicht gehabt oder auch mal so eine Schere in der Hand, dachte so, aber so einen Cut wollte ich da nicht haben. Ich wollte was mit Schmuck. Ich wollte immer irgendwie noch stark wirken. Also ich will nicht damit sagen, dass jemand, der seine Arme aufschneidet, automatisch schwach wirkt. Aber für mich war das damals so das Narrativ, wer sich so verletzt.
Das verstehe ich aber zu 100%. Deswegen auch das Kratzen an der Hand. Weil, also das wäre auch leicht gewesen, sich zu schneiden. Aber irgendwie ist das... Mir wurde ja in der Kindheit ganz besonders toxische Maskulinität eingeprügelt, mäßig von meinem Opa. Und das ist ja keine richtig verdiente Narbe, so weißt du? So, da hast du mal kurz einen Cut gesetzt, okay. Und für mich in meinem Kinderkopf war so, ja, das muss schon so aussehen, als hätte dich irgendwas angefallen, so weißt du?
Richtig gefährlich.
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich auch, die Menschen, wir haben ja, vielleicht können wir es auch nochmal jemanden fragen irgendwann oder mal nochmal ausführlich darauf eingehen. Also wenn das ist, wo dein Ventil wird, dieses Schneiden, dann kommt da ganz, ganz viel zusammen. Auch dieses der Druck ablassen ist halt schon nochmal krasser, wenn Blut fließt, genau, als wenn du jetzt was stichst. So.
Also ich würde nochmal einen Appell an die Eltern rausgeben. Wir hier plädieren ja immer dafür, dass es gar nicht schlimm ist, anders zu sein. Aber ich war damals schon ziemlich anders im Vergleich zu anderen 11-Jährigen. Und ich will nicht, dass man verurteilt wird, wenn man anders ist. Aber in einem gewissen Alter, finde ich, ist eine Sensibilität schon noch gefragt, dass halt jemand drauf guckt, wie anders ist dieses Kind. Ist das ein Anders, worunter das Kind leidet? Oder ist das einfach nur ein Anders im Sinne von geschmacklich, macht sein Ding, macht ihr Ding? Also ich finde, man sollte vielleicht mindestens einmal schauen, ist dieses Kind auffällig oder dieser Mensch auffällig, weil er leidet oder weil er irgendeinen Druck in sich hat oder ist es einfach seine, ihre Art und Weise?
Und achtet auf eure Kommunikation. Die Haut-Rauf-Methode bringt in den Also eigentlich bringt die nie was.
Ich kenne niemanden, der da drauf anspringt, ja.
Und es ist auch wirklich viel verlangt von den Eltern, das zu sehen, manchmal, ob das eigene Kind anders ist. Zum Beispiel ist es sehr, sehr schwierig zu sehen. Sehr, sehr schwierig. Ich habe gerade einen Fall gehabt, einen True-Crime-Fall, wo die Eltern nicht sehen wollten, dass das Kind massiv schizophren ist. Also von Halluzinationen, akustisch, visuell. Einfach, man hat gesagt, die hat eine lebhafte Fantasie. Und man wollte sich, weil die Diagnose natürlich Konsequenzen hat, konnte man es nicht sehen. Deswegen ist vielleicht da der Tipp so, dann muss halt vielleicht mal jemand anders drauf schauen. Dass man dann wirklich auch noch andere Leute ins Boot holt, seinen Sozialpädagogen, Psychologen, und dann einfach mal ein Gespräch führen lässt. Und so ein Nasenpiercing selber stechen, kommt jetzt irgendwie heute gar nicht mehr so vielleicht auffällig. Aber 11 ist natürlich krass. Mhm. Und an der Stelle, stell mal vor, jemand hätte interessiert nachgefragt, der sich ein bisschen auskennt, hätte gesagt, so, ey, worum ging's denn? Und hätte dann diese ganzen Motive so rauskitzeln können, die du vielleicht selber noch gar nicht kanntest. Da wäre ja, glaube ich, allen damit geholfen gewesen.
Das absolut. Das hätte vielleicht auch das erste Tattoo mit 14, 15 erspart oder diese ganzen Sachen, die gefolgt sind. Aber es ist.
Was war dein erstes Tattoo?
Boah, ich habe wie eine Barbie-Puppe unterm Fuß Made in China, habe ich Made in ... wo ich aufgewachsen bin.
Echt jetzt?
Ja, unterm Fuß. Krass. Das war mein erstes. Und dann, das war undercover heimlich. Und dann habe ich mit 15 mein offizielles Tattoo bekommen, direkt Totenkopf auf dem Oberarm.
Jawollo.
Das war auch mein Vater natürlich dabei dann. Also der war, wie gesagt, teilweise auch cool, aber hat halt keiner verstanden, dass ich das Ganze alles als Ventil nutze.
Also ich kann es komplett nachvollziehen. Ich verstehe die 11-jährige Nina, dass sie das Piercing haben wollte. Ich verstehe auch jeden, der da irgendwie noch weitergehen will. Was ist es? Aber im Endeffekt, du dachtest, es wäre eine gute Idee.
Ja, ich fand die Idee großartig und ehrlich gesagt würde ich es wieder machen. Also, was soll ich euch sagen? Ich habe das Piercing so lange getragen. Also, ich habe es geliebt. Ich habe das bestimmt getragen, bis ich Anfang 20 war und nur dann wegen einem Job rausgemacht. Einfach aufgrund von Seriosität, wie auch immer. So ein bisschen verstaubte Gedankengänge, sag ich mal, meiner Vorgesetzten.
Interessiert aber heute auch keinen.
Nee, eben heute ist egal, aber vor.
Mit so einem Gesichtstattoo ist schon schwierig in manchen Branchen.
Ja, Gesichtstattoo ist vielleicht immer noch schwierig, aber so ein Nasenpiercing kräht heute wahrscheinlich keiner mehr nach. Aber damals habe ich es dann echt so nach knapp 10 Jahren rausgenommen. Und ich fand es die ganze Zeit über schön. Ich habe jeden Tag gedacht, gut, dass du das gemacht hast. Auch wenn es nicht gut war, aber für mich war das so, das kann mir jetzt keiner mehr wegnehmen.
Mhm. Kannst du noch einmal ganz kurz das Sternum erklären, weil ich ich bin immer noch dabei, den Schmerzpunkt beim Rektum zu setzen.
Das Rektum lassen wir heute mal aus. Ich habe in dieser Folge von keinem Poloch erzählt. Rektum, Roman, bitte streichen, vielleicht andermal.
Aber was ist Sternum?
Sternum ist dein Brustbein.
Ah.
Und in der Notfallmedizin gibt es ja verschiedene Punkte, wo du einen Schmerz reinsetzen kannst, wenn jemand nicht mehr ansprechbar ist. Und das Sternum darüber zu reiben mit den Fingerknöcheln ist einer davon. Tut richtig weh, soll es auch. Schadet nicht, also richtet nicht direkt einen Bruch an oder so, und dann siehst du ja, ob die Person nochmal zu sich kommt oder weitere Maßnahmen benötigt werden.
Wenn wir am Anfang sind, hätte ich auch noch eine für den Anfang. Hast du eine Verhaltensänderung bei deinem Vater gemerkt, so über den Tag dann oder über den Abend?
Extrem. Also als er nach Hause kam von der Arbeit, war er noch so normal, in Anführungszeichen, wie andere Väter. So, sag ich mal, keine lallende Sprache, keine hängenden Augenlider, Reaktionsgeschwindigkeit von normal, also von jedem, mit dem ich sonst zu tun habe. Und dann im Laufe des Abends wird es natürlich, die Sätze werden unendlich lang und unendlich nervig. Also ich habe es gemieden, überhaupt Zeit mit ihm zu verbringen, einfach weil die Themen mich nicht interessiert. Es hat gestunken. Er saß da halt auch immer so für mich widerlich in so einem ekelhaften weißen Schlabber-T-Shirt und so Schlappen an und meistens nur eine Unterbox. Also das war halt auch einfach peinlich. Ich habe auch ungerne Freundin oder so mit nach Hause genommen oder wollte nicht, dass die nach dem Nachmittagsspielen noch bis abends bleiben, weil es mir so unangenehm war. Weil ich mir so asozial vorkam und irgendwie das verstecken wollte. Und mit ihm zu sprechen wurde halt auch immer schlimmer. Also im Laufe des Abends, entweder ist er irgendwann eingepennt, besoffen, hat die Zigarette noch auf den Holzboden fallen lassen und ein Brandloch gemacht oder hat halt irgendwie ganz die Kontrolle verloren oder vielleicht hier mal rumgeschrien und dann ins Bett gegangen. Also es war immer unangenehm, nie schön. Es gab jetzt keine liebevollen Abende, wo man mal in schönen alten Geschichten geschwelgt hätte.
Vielleicht können wir da auch echt nochmal eine ganze Folge oder so drüber machen, weil ich tatsächlich auch vor kurzem wieder bei jemandem war, der schon ein bisschen älter ist, aber auch noch zu Hause lebt und den Vater kennengelernt habe. Und ich jetzt, im ersten Moment war ich so, oh, cooler Dude. Und danach kam aber von ihr so, ey, das genau war so zum Kotzen. Der war schon zum Kotzen. Noch 2 Stunden später ist er, weil ich habe das gar nicht so wahrgenommen, weil ich ihn nicht als in echt, also nicht kennen, wie er auch sein kann, sondern für mich war es jemand, der halt auch mal sich nicht scheut, eine Frage zu stellen.
Genau.
So. Aber für die Betroffenen, also für die Menschen, die mit den Leuten leben, die machen ja eigentlich täglich eine Verhaltensänderung durch, wie du sie eigentlich ja nicht haben solltest bei deinen Eltern. Also die sollten ja ein Fixpunkt sein. Genau. So.
Vielleicht sollten wir da wirklich eine einzelne Episode zu machen, weil das ist, da können wir einen ganzen Podcast drüber
machen. Und jeder von uns kennt es ja auf auch, eine gewisse Art so, ne?
Auch über diese Co-Abhängigkeit, ne? Weil wie du es gerade angesprochen hast, ich habe teilweise so geguckt, wie leer ist die Flasche schon, die erste, wie viel kann ich noch mit ihm korrespondieren? Mhm. Also irgendwann raffst du ja auch, okay, ab Flasche 2 kannst du komplett vergessen. Oder bei Glas 1 hast du noch Möglichkeit, irgendwelche wichtigen Themen anzubringen. Und so, also du taktierst sogar schon in dem Alter dann.
Das und ab Glas 5 frage ich nach mehr Taschengeld.
Ja, das hat aber leider nie geklappt, weil das Geld versoffen wurde.
Ja, kenn ich.
Naja.
Ey, wie kommen wir denn jetzt aus der, in der neuen Staffel aus? Ich dachte, das ist eine gute Idee raus.
Ich finde ganz gut. Und zwar, ich habe eine gute Idee. Nee, das Ding ist ja, du hast ja eigentlich jetzt eine Geschichte auch gezeigt, wo man schon sieht, dass die Staffel jetzt nicht unbedingt, ich dachte, es ist eine gute Idee und es hat mein Leben komplett ruiniert, sondern es kann auch mal sein, ich dachte, es ist eine gute Idee. Bin auch heute noch zufrieden damit. Andere fanden die Idee nicht so geil. Also wir haben da wirklich viel Spielraum. Es wird nicht alles negativ, sondern es kann auch sein, ey, ich dachte, es wird eine gute Idee und am Schluss war es eine richtig gute Idee.
Für die Schule war es zum Beispiel damals eine sehr gute Idee, weil ich hatte ab Tag 1 diesen Respekt und das hat bis zu meinem Verlassen der Schule nicht geendet.
Aber Nina, das werden jetzt nicht alle, weil nicht alle Eltern wollen, dass ihre Töchter Respekt von den Achtklässlern haben, ihre Elfjährigen.
Neuntklässler.
Also, weißt du, oder von den Neuntklässlern. Sondern die meisten Eltern, glaube ich, wollen nicht, dass ihre Töchter so viel Respekt vor allen haben.
Dann sollte man die zu Hause respektieren, weil dann suchen die den Respekt auch nicht im Außen.
Ja.
Also ich habe jetzt eigentlich nur noch Liebe für die elfjährige Nina, weil die hat so geschrien, die hat so gekämpft, die hat so ihre ganzen Dämonen alleine gepackt und mit sich ausgemacht. Und das tut mir im Nachhinein heute leid, beziehungsweise ich bin auch stolz auf sie, wie sie das alles so durchgezogen hat und heute eine stabile Frau ist. Aber
Ich war ja jetzt da, wo du herkommst.
Ja, da ist diese Burg.
Ja. Und es war, also es ist natürlich auch nochmal was anderes, als wenn du jetzt in Berlin-Prenzlau aufgewachsen wärst. Genau. Irgendwie. Weiß ich nicht, was dann passiert wäre, aber da warst du ja, du bist halt auch anders. Weißt du, bist ja auch ein bunter Vogel und dadurch bist du da natürlich auch noch mehr aufgefallen. Schwierig, schwierig. Ja, spannend. Schön war's. Ich hatte Spaß.
Ich dachte auch, das ist eine gute Idee.
Also, alle Elfjährigen, die irgendwie was auf sich halten, können jetzt gleich mal hier irgendwo ein Piercing reinhauen.
Schreibt uns doch gern, was ihr davon haltet.
Ja, was würdet ihr machen, wenn euer elfjähriges Kind zu euch kommt und sagt, Mama, es ist Zeit für Nasenpiercing?
Direkt Kopftattoo.
Ne, ins Gesicht, unters Auge.
Augen weiß, gleich blau stechen, damit sie Bescheid weiß. Also irgendwie sowas, jetzt vorher wollte ich noch sagen, schaut, bei dir ist ja noch nicht weitergegangen, keine Implantate, jetzt fällt es mir auf.
Ja, da sind auch welche unterwegs.
Das ist ja größere als ich.
Definitiv.
Ach, verdammt, also würdest du das auch als Body Manufacturing?
Ja, klar.
Ja, da kommt ihr nicht drum rum, wenn eure elfjährige Tochter sich die Nase sticht, dann macht euch auf einiges gefasst.
Ist so, macht euch drauf gefasst. Und vielleicht schreibt ihr uns entweder an gj@swr3.de oder an der Gangster, der Junkie und die Herrin. @swr3.de, da haben wir nämlich noch eine neue, lange, schöne E-Mail-Adresse.
In einem Wort.
Ohne Punkt und Komma, genau. Da könnt ihr uns gerne mal hinschreiben, was ihr so von der ersten Folge aus Staffel 4 haltet. Und vielleicht, was ihr machen würdet, wenn euer elfjähriges Kind fragt, hier, wie sieht's aus mit einem Piercing? Oder wie geht ihr mit selbstverletzendem Verhalten in eurem Umkreis um?
Und falls euch wundert, warum wir in den DMs nicht antworten. Wir haben einfach alle mega viel zu tun. Ich mit meinem ADHS, ihr habt das ja in der letzten Folge der letzten Staffel gehört. Ich bin sowieso immer ich bin sowieso immer überfordert. Nutzt die E-Mail-Adresse, wenn ihr eine Antwort haben möchtet, weil es kann gut sein, dass es einfach untergeht in der Masse der ganzen Nachrichten.
Schreibt
uns auf jeden Fall und wir freuen uns, euch heute Abend bei Twitch zu sehen.
Ja.
Juhu. Den Link zum Twitch-Channel, den findet ihr natürlich in den Shownotes und dann könnt ihr uns direkt heute Abend unterstützen. Ihr könnt es aber auch nachträglich angucken. 19 Uhr geht's los.
Nee, da habe ich einen Termin. Nein, Spaß.
Da bin ich auch bei Twitch.
Das
wird toll. Hoffentlich kriege ich keinen Pickel bis dahin.
Das Gesetz der Anziehung sagt, dass du reine Haut haben wirst.
Aber meine Bindehaut juckt schon.
Sag doch sowas nicht.
Okay, ist das jetzt der beste
Vorhaut.
Zeitpunkt?
Alles juckt.
So, danke, dass ihr dabei wart. Bis später.
Ja, aber stopp doch mal. Wenn ihr uns live erleben wollt, nicht nur online, sondern wirklich in Natura, dann geht das im Oktober. dieses Jahr, also Oktober 2024 in Nürnberg, werden wir auf dem BR Podcast Festival sein. Da könnt ihr euch jetzt schon Tickets sichern und schaut natürlich auch, wie gesagt, beim ARD-Kanal auf Twitch rein. Da grooven wir uns jetzt ein und lassen euch natürlich auch noch ein paar Infos dann dazu da. Bis Oktober ist noch ein bisschen, aber schadet nicht, sich schon mal ein Ticket zu sichern.
Ja, Nürnberg ist Heimatstadt. Ist
natürlich begrenzt.
Ja, Heimspiel für Max.
Heimspiel für Max. Oh, ich freue mich, aber ich bin ein bisschen nervös. Aber da wird natürlich auch gefränkelt.
Ich lieb's. Ich kann es gar nicht erwarten,
Franken,
wieder auf der Bühne zu stehen.
Das sind wir ein bisschen lockerer.
Sind wir?
Verstehst?
Ja?
Ein bisschen.
Dann würde ich sagen.
Das glaube ich nicht.
Bis dann.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Und hier noch ein Podcast-Tipp. Mohamed Drameh, wenn die Polizei tötet. In dem True Crime Podcast geht es um die Frage, was ist im August 22 in Dortmund passiert? Es gab 12 Polizisten, 6 Schüsse und am Ende einen toten schwarzen Jugendlichen, eben Mohamed Drameh. WDR-Reporter suchen nach Antworten am Tatort, im Senegal und vor Gericht. Mohamed Drameh, wenn die Polizei tötet, demnächst in der ARD-Audiothek.